ihr mal von den Riesenbäumen gehört? In Kalifornien, in den USA. Nee? Einige ja, einige nein. Ja, ich hatte das Vorrecht, dass wir da besuchten mit meiner Frau, sind wir da gefahren und dann haben wir davon gehört und haben gesagt, da müssen wir hin. Und es ist schon beeindruckend. Es ist schon beeindruckend. Diese Bäume, die werden ja über 100 Meter hoch. Und da kann man etwas sehen. Ein Hochhaus mit 10 Stockwerke wirkt recht klein. Diese Riesenbäume. Und dann ging ich ran. Und da konnte ich ranschlagen, so sehr ich wollte. Da bewegte sich nicht ein Blatt. Nicht? Bei kleinen Bäumen kann man ja, und dann schüttelt man manchmal, ja, bei Pfirsichen und anderen schüttelt man und dann. Aber hier konnte man schlagen und tun. Da bewegte sich absolut nichts. Der Baum war fest. Einige der ältesten Bäume, die standen schon da, als Jesus auf der Welt war. Die sind über 2000 Jahre. Man glaubt, die Ältesten sind über 3500 Jahre alt geworden. Und die stehen. Oft kommt Feuer. Es wird regelmäßig gefeuert und die brauchen das Feuer, weil dadurch werden die Nadeln auf dem Boden verbrannt, damit die Kerne zur Erde kommen. Aber auch bei vielen Bränden, sie stehen. Und für mich ist es ein Beispiel geworden von der Liebe Gottes. Die bleibt bestehen. Und ich möchte diesen Text lesen aus Römer 8. Ich werde Vers 35 und 38 und 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da ist etwas, das nicht zu bewegen ist. Und Paulus erwähnt ja dieses und nimmt so viele Beispiele. Es ist nicht weder, und er nimmt ja so viele Beispiele. Ich möchte das mal in einem anderen Bild zeigen. Und dann sagt es ja, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Warum erwähnt er so vieles? Die Gottes Liebe ist doch nicht bedroht. Können all diese Sachen Gott bedrohen und die Liebe Gottes wirklich bedrohen? Nein, ich glaube nicht. Sondern was die machen ist, sie bedrohen unser Vertrauen in die Liebe Gottes. Und da ist das Thema, nicht Gottes Liebe. Trübsal, ja, das kann man verschieden verstehen. Wir gehen durch verschiedene Situationen. Manchmal einfach Dinge, die uns sehr, sehr traurig machen, die es schwer machen. Wie viele von uns haben Vorfahren, die durch sehr viel Trübsal gegangen sind. Jakob, du hattest das auch schon erwähnt. Ich kenne Leute, die heute durch Trübsal gehen. Angst. Wenn wir Angst haben, welcher Bereich unseres Lebens ist nicht affektiert? Wenn wir wirklich Angst haben, dann ist in uns bewegt sich irgendwas, das affektiert unser ganzes Leben. Und wir sind auf Alarm gestellt. Unser Körper, unsere Hormone machen eine Reihe Dinge. Und wer in Angst lebt, der Körper kann das irgendwann nicht mehr ertragen. Einfach auch biologisch und seelisch. Man denkt nicht klar. Man sagt, Angst ist ein sehr, sehr schlechter Ratgeber. Wenn ich Dinge aus Angst mache. Das betrifft uns. Verfolgung, wenn wir ständig glauben, man sucht uns, man will uns zerstören, dann ist mein ganzes Leben betroffen. Hunger. Und es ist für mich interessant, immer wieder zu lesen und zu hören, wenn Menschen hungern, nicht einmal ein bisschen Appetit haben, ja, sondern hungern, dass dann die Moral sinkt. Menschen sind zu Dingen bereit, für die sie dachten, sie würden nie bereit sein. Venezuela war ein sehr blühendes Land mit einer sehr blühenden Wirtschaft. Ich habe das noch 2002 besucht und es war wirklich eins der reichen Länder in Südamerika. Die ganzen Regierungen haben das so geführt, dass es ein armes Land geworden ist. Etwa 8 Millionen Menschen sind geflüchtet. Ein Mann, er ist Ingenieur, hatte eine Baufirma, das wurde ihm vom Staat abgenommen und zu guter Letzt hatte er nichts mehr. Er konnte seine Familie nicht nähren. Er ist dann geflohen, also sie durften ausreisen, das war nicht in dem Sinne fliehen, aber einfach raus und irgendwo was machen, geht nach Kolumbien, nach Cali und verkauft Bonbons auf der Straße, damit er seinen Kindern was geben kann. Weil die hungern. Aber dann sind Geschichten, die treffen mich dann noch tiefer. Frauen mit Ausbildung, die professionell gearbeitet haben, gehen nach Panama, nach Kolumbien, Brasilien, manchmal noch weiter in Zentralamerika und beginnen in der Prostitution zu arbeiten, weil ihre Kinder hungern. Wenn Hunger uns wirklich trifft, dann affektiert es unser Leben zutiefst. Blöße. Man hat manchmal in der Gefangenschaft Menschen ganz bewusst, ganz nackt gelassen, weil damit würde ihre gesamte Würde würde damit kaputt gemacht werden. Aber nicht nur körperlich. Wenn wir bloßgestellt werden, wirklich bloßgestellt werden. Ich habe eine Frau, die heißt Cynthia und ihren Mann begleitet in der vorehelichen Beratung und weiter. Und ihr Vater war bekannt, sie waren sehr wohlhabend. Ihr Vater war bekannt für die Arbeit, die er machte und er machte eine gute Arbeit. Er wurde als ehrlicher Mann respektiert. Irgendwann kam es raus, dass er doch eine ganze Reihe Dinge illegal gemacht hatte. Und da waren Dinge, keiner hätte vermutet, dass er sowas würde machen. Und dies würde jetzt in die Öffentlichkeit kommen. Und bevor es an die Öffentlichkeit geht, sitzt er im Auto und gibt sich einen Schuss im Kopf. Er wollte lieber sterben, als die Blöße erleben. Gefahr, Schwert. Dies sind einfach Dinge, wenn wir in diese haben, dann sind wir Menschen, fragen wir uns Menschen schon, wo ist Gott? Dann fragen wir uns schon, wenn dieser Gott uns liebt, wieso? Wir merken, in unseren Vorfahren sind viele, die haben gesagt, Gott, ich brauche dich. Und die haben geschrien zu Gott in dieser Situation. Und das ist so schön, dass wir diese Geschichten haben. Es gibt aber viele Geschichten, die anders auslaufen. Die erzählt man nicht so gerne. Viele haben aufgegeben und sich gefragt, wieso? Wie kann Gott noch lieben? Und diese Frage wird in sehr vielen Ländern immer wieder gestellt. Wenn du sagst, ein Gott der Liebe, wieso? Wenn er mich liebt, wieso wird er so machen? Und dann gibt es diese andere Seite, dass wenn Leid, wenn kommt, dass man fühlt, naja, ich bin ja auch nichts wert. Ich bin ja auch nichts. Ich hatte einen Freund und wenn ihm es nicht sehr gut ging, dann pflegte er den Satz zu sagen, welche Sünde habe ich begangen, um dieses zu verdienen? Irgendwo wenn es mir dreckig geht, dann ist das irgendwo eine Strafe. dann ist das, weil ich was falsch mache, weil ich es nicht wert bin, weil ich nicht würdig bin. Und diese Situation kennt Paulus. Er kennt diese Situationen, wo wir als Menschen diese Frage stellen: Hat Gott Liebe oder liebt er mich überhaupt? Bin ich es wert? Und so weiter. Und dann geht er noch eins weiter und spricht von diesen: Ich bin gewiss, dass weder dann Tod, Leben, Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes. Und es scheint so, als ob Paulus auf eine Art versucht zum Auszubringen, alle Dimensionen von unserem Leben. Und sagt, egal von welcher Dimension du ankommst, von welchem Blickwinkel du da schaust, ob das ist, du lebst oder du stirbst, ob es die Engel und die Mächte sind, die uns so, so weit, weit überlegen sind, oder irgendwas, was heute ist, was in Zukunft sein wird, was einfach alle Dimensionen abdecken, um zu sagen, ich bin gewiss, Gott liebt. Gottes Liebe bleibt bestehen. All diese Dinge, die werden die Liebe Gottes nicht bedrohen. Es gibt nichts, was die Liebe Gottes bedrohen wird. Und er scheint das so richtig zu betonen. Das gibt nichts, absolut nichts, das die Liebe Gottes bedrohen kann. Aber unser Vertrauen wird bedroht. Unser Vertrauen wird bedroht. Und dann fangen wir natürlich an, Liebe zu suchen. Manchmal sagen wir, ja, Gott liebt uns. Und das ist aber irgendwie so eine höhere Dimension. Ja, das stimmt. Aber für meinen Alltag brauche ich schon was anderes. Und dann versuchen sie auf dieser Welt Dinge zu tun, um sicherzustellen, ich werde geschätzt, ich werde geachtet, ich werde geliebt. Sie versuchen vielleicht ganz bewusst Dinge zu tun. Und einige mühen sich ab ihr ganzes Leben, weil irgendwo sind gewisse Menschen, von denen wollen sie geachtet werden, von denen wollen sie einmal wirklich anerkannt werden. Einfach dieses Hören, du bist viel wert, du bist würdig, du bist liebenswürdig und einiges mehr. Einige ist das der eigene Vater oder die Mutter, die Eltern. Da ist eine Geschichte und der hat gearbeitet und gearbeitet. Sein Vater war schon 20 Jahre tot. Und der hat gearbeitet und er war so am Ende, er war fix und fertig. Er war wohlhabend. Aber er war so fertig, dass er mit nicht mehr klarkommt. Und in der Seelsorge kommt es raus. Er hat immer noch gedacht, ich muss mich bemühen, dann wird mein Vater irgendwann mir sagen, du bist viel wert. Ich liebe dich. Und er war schon tot. Manchmal ist es aber so, dass wir Dinge verstecken. Wir sagen, ich muss diese Dinge versteckt halten, von denen darf keiner wissen, weil wenn man davon weiß, dann werde ich verachtet werden und dann bin ich nicht mehr liebenswürdig. Und dann bewahren wir uns. Und die Realität ist ja aber auch ein bisschen so. Wir müssen ja auch ehrlich sein. Gewisse Dinge, die wir offenbaren, können ja auch Menschen motivieren, mich zu verachten. Das ist eine Realität. Und wenn ich Dinge gut mache und Gutes tue und vieles, dann werden Menschen mich auch achten. Das ist ja eine Realität. Aber die Frage ist, wonach richtet sich mein Leben aus? Bleibe ich auf der Dimension und habe Gott da so irgendwo weit oben? Ja, er wird mich erretten und irgendwann werde ich in den Himmel kommen. Aber bis dahin muss ja ich mich hier wissen. Und dann sehe ich mein Leben hier auf Erden so etwas getrennt von dem. Und ich glaube, da lädt Paulus uns ein, dass wir diesen Unterschied etwas näher zusammenbringen. Unser Leben hier auf Erden soll von dieser Gewissheit durchflutet werden, ich bin geliebt und es gibt nichts und es gibt absolut nichts, was diese Liebe bedrohen kann. Es gibt keine Macht, es gibt keine Regierung, es gibt nichts, das diese Liebe bedrohen kann. Auch nicht meine eigene Schuld. Auch nicht meine Sünden. Die bedrohen Gottes Liebe nicht. Was sie bedrohen, ist mein Vertrauen an seine Liebe, meine Fähigkeit, seine Liebe anzunehmen, zu erkennen. Wenn wir an Vergebung denken, Vergebung, Gott will vergeben. Und Gott ist ja, Jesus ist ja am Kreuz gestorben, schon im Voraus. Wir müssen ja ihm nicht überzeugen, bitte vergib mir. Und irgendwie so wirken, dass wir Jesus überzeugen, wenn ich dies tue und wenn ich so bitte und dann, ja, dann wird er mich vergeben. Nein, er vergibt ja. Er hat ja das schon gemacht. Jetzt, ob ich diese Vergebung erhalte, das ist eine andere Frage. Ob ich fähig bin, die zu erhalten. Und da ist, wo Buße uns diese Möglichkeit gibt. Wo Buße diese Tür ist, dass ich diese Vergebung annehmen kann. Dass diese Vergebung auf mein Leben wirken kann. Aber so ist, Gottes Liebe ist unbeweglich. Und je bewusster mir das ist, dass die Liebe Jesus ist dieser Baum, an den kann geklopft werden. Der bewegt sich nicht. Und ich kann immer wieder da zurückgehen. Und ich möchte nur ein paar Dinge erwähnen, wo ich glaube, dass ein Unterschied macht. Ob ich bewusst bin, ob ich das glauben kann. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat diesen Liebesbeweis gemacht und gezeigt, ich liebe euch so sehr, dass ich ertragen werde, dass mein Sohn zur Welt kommt und mein Sohn das Urteil auf sich nimmt, das ihr verschuldet habt. Und er hat es ertragen, den Schmerz in Jesus. Jesus ist in Gethsemane und sagt, bitte Vater, wenn es geht, lass dies an mir vorbeigehen. Jesus verstand schon, welches Leid er durchgehen würde. Auch physisches Leid. Am Kreuz. Am Kreuz hängen und dann hat man die Füße angebunden oder angenagelt und sehr bewusst, damit das Leid länger gezogen wird. Weil wenn man hängt, dann erstickt man. Und dann hat man die Füße festgemacht, sodass der Mensch, um nicht zu ersticken, sich dann immer wieder aufrappt, um die Lunge Raum zu geben. Und so hat man versucht das, und einige haben versucht zu beschreiben, wie schmerzhaft der Tod am Kreuz ist. Und der Vater sagt, ich werde es ertragen. Ich werde diesen Schmerz meines Sohnes ertragen, weil da ist eine Menschheit, die ich liebe. Da ist eine Menschheit, mit denen will ich die Ewigkeit verbringen. Die sind es mir wert. Und er schafft diese Tür. Er schafft diese Möglichkeit, dass wir durch Buße Zugang zur Vergebung haben. Dass wir durch Buße diese Liebe erkennen und annehmen können. Und diese Liebe uns formen kann. Das wird uns aufgemacht durch das Kreuz. Buße ist nicht ein Opfer, das ich bringe. Buße ist nicht etwas, das ich jetzt Gott bringe. Buße ist das Geschenk Gottes an uns. Buße ist das Geschenk Gottes an uns. Dadurch haben wir Zugang. Weil Jesus das für uns getan hat. Und wenn wir dieses uns bewusst sind, und das ist nicht nur eine, was wir Bekehrungsgeschichte, und manchmal haben wir ein bisschen diese Idee, okay, Bekehrung und dann ist es der eine Punkt, so jetzt ist alles ein bisschen anders und dann geht das Leben weiter. Ja, das gibt ganz bewusste Schritte, aber die Beziehung mit Jesus ist eine wachsende Beziehung. Da ist ein Moment der Übergabe und wo ich sagen kann, ich bin ein Kind Gottes und der Heilige Geist kommt in mir. Aber dann beginnt das gemeinsame Leben. Und dann beginnt, und ich möchte es mal mit einem Haus sagen. Ja, wenn im Haus im Zentrum ist der Heilige Geist eingekehrt, aber jetzt will der alle Zimmer einnehmen. Alle Zimmer vom Haus. Und Gott sagt nicht, wenn du noch nicht alle Zimmer hast, dann bist du es nicht wert. Nein, du bist geliebt. Du bist vollkommen geliebt und du bist es würdig. Aber lass meine Liebe in alle Bereiche deines Lebens. Und ich glaube, das wird einen Unterschied machen. Identität. Ich werde es nur kurz, das Thema kann man sehr breit machen. Johannes schreibt das Johannesevangelium. Und wie benennt er sich? Er sagt, wer dieses schreibt, wer ist das? Wie benennt er sich? Sagt er Johannes, der Hebräer, der so? Er sagt, der Geliebte des Herrn. Der hat es geschrieben. Das ist seine Unterschrift. Der Geliebte des Herrn. Ist das nicht eine tolle Identität? Ich glaube, in diesem Raum gibt es keinen einzigen Menschen, der sagen kann, ich könnte das nie sagen. Vielleicht von mir aus nicht, aber von Gottes Seite kann ich das. Jeder von uns kann Gottes Liebe so kennenlernen und sagen, ich bin der Geliebte, die Geliebte des Herrn. Es kann zu unserer Identität werden. Und wenn es zu unserer Identität wird, wird es einen Unterschied machen, auch in meinem Alltag. Ich habe einen Halt im Leben. Wenn all diese Bedrohungen kommen, wenn diese Empfindungen wie Angst, das uns ganz tief, oder Hunger, wenn wir tief hungrig sind, dann beeinflusst das unser ganzes Leben. Und so könnten wir anderes mehr. Dann kann ich sagen, es ist dreckig um mich, es ist schmerzhaft. Aber da ist etwas, an dem halte ich mich. Letztendlich ist da etwas, an dem ich weiß, er liebt mich. Warum er dieses zugelassen hat, weiß ich nicht. Und wir werden sehr viele Fragen nie beantwortet bekommen. Wir haben auch nicht die Antwort, warum Gott gnädig ist. Warum straft Gott uns nicht für jede Sünde, die wir tun? Wo ist da eine logische Erklärung? Auch nicht. So, wir werden das nie ganz verstehen. Gott ist zu groß. Aber wenn er uns sagt, du, ich liebe dich und du bist liebenswürdig und da ist nichts, was das ändern kann, dann kann es um mich aussehen, wie es ist. Aber ich weiß, ich bin geliebt. Aufrichtig. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, egal was ich vorbringen werde. Egal, was ich vorbringen werde, ich bin geliebt. Warum muss ich Dinge verbergen? Ich kann mit mir selbst ehrlich sein. Wir alle haben manchmal Gedanken, wo wir sehr dankbar sind, dass keiner die gesehen hat. Gott spricht von Sünde schon nur in der Gedankenwelt und er spricht von Sünde, von Ehebruch und vieles mehr. Aber ich darf ehrlich sein, weil das wird meine Liebe, die Liebe Gottes zu mir nicht ändern. Und ich darf dann zu Gott ehrlich sein. Der weiß eh, was ich denke. Aber manchmal glauben wir so, so eine Sache darf ich nicht vor Gott sagen. Ich muss vor Gott kommen und dann muss ich etwas diese sakralen Worte brauchen und dann eine gewisse Haltung einnehmen. Und irgendwie diese Idee, wenn ich dieses tue, dann wird Gott mich eher gnädig ansehen. Dann wird es, liebe Leute, Gott sieht alles, was im Herzen ist. Wir können ihm das sagen, was da ist. Auch das, was dreckig aussieht, das, was schmutzig aussieht. Wir dürfen ihm das sagen. Und dann kommt auch anderen gegenüber. Natürlich ist anderen gegenüber nicht überall, nicht zu jedem. Es gibt gewisse Bedingungen. Man sollte zu gewissen Leuten, ja, mit Vertrauen, mit Reife. Aber ich muss im Leben nicht mit Dingen kämpfen alleine. Gott will mir dieses schenken, dass Menschen mit mir gehen und seine Liebe nicht in Frage stellen. Ich habe einen Freund und wir haben so eine Abmachung, dass wir uns sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen. Und ich erzählte ihm von einigen Schwächen, von einigen Schwierigkeiten, wo ich dachte, dies war Sünde, dies ist und so weiter. Und er spricht die Gnade über mich aus und Gottes Vergebung. Und dann sagt er, wann kannst du in meiner Gemeinde predigen? Weil er war Pastor einer Gemeinde. Wann kannst du in meiner Gemeinde predigen? Es hat mich tief getroffen. Ja, wir sind alles Menschen. Aber wir dürfen anfangen, ehrlich zu werden. Wir müssen nicht Angst haben. Und wenn Menschen uns verachten, und manchmal werden sie es, aber deshalb ist mein ganzes Leben noch nicht ruiniert. Ich darf freier werden. Vergebung. Ich darf die Vergebung Gottes annehmen, weil ich habe sie nicht verdient. Er gibt sie mir aus Liebe. Ich muss nicht Gott erst beweisen, ich werde das nie wieder tun, dann wird er mir die Vergebung geben. Nein, ich darf mit ihm mit der Sünde gehen und mit ihm gemeinsam die Veränderung erleben. Aber wenn Gott mir vergibt, alles vergibt, wenn Gott mich liebt und diese Liebe nie in Frage gestellt wird und ich das weiß, bin ich da nicht fähiger, auch Vergebung auszusprechen? Menschen vergeben, loslassen. Wenn Gott mich vergibt, seine Liebe nicht in Frage ist, ist das dann nicht beim anderen auch so? Ich werde doch geliebt, nicht weil ich es geleistet habe, nicht weil ich Gott überzeugt habe. So wenn der andere Dinge tut und vielleicht noch nicht aufgehört hat, kann ich vergeben? Vertrauen ist eine zweite Geschichte. Aber vergeben. Ich kann vergeben, weil Gott mich vergibt. Ich kann lieben, weil er mich liebt. Ich kann Menschen anfangen zu lieben, die nicht liebenswürdig sind nach meinem Maßstab. Die in mir die Liebe nicht wecken. Und wir alle haben Geschichten, wo Menschen uns Verachtung zum Ausdruck gebracht haben. Ich war als Teenie so dünn, dass man hat mich bezogenes Eskelett genannt. Ja, wie so ein Knochengerüst. Und da hat man nur ein Tuch übergezogen. So wurde ich dann benannt. Ich wurde manchmal auf den Straßen wurde ich zugerufen, einen Namen, das heißt Jassijatere. Jassijatere ist ein Monster in dem Glauben der Leute. Und die haben viele Monster, sehr dunkle, aber da ist ein Monster, das ist hell. Der ist blond. Und sehr eklige Monster und der geht über mittags rum und klaut Kinder. Und damit droht man die Kinder, sie sollen Mittagsschlaf halten. Wenn du draußen gehst, könnte das wieder direkt kommen und dich mitnehmen. So wurde ich manchmal genannt, weil ich so blond war. Und ich könnte Geschichten erzählen als Erwachsener. Ja, es gibt Menschen, die werden in uns nicht Liebe wecken. Nein. Manchmal haben Menschen uns so tief verletzt, es geht gar nicht mehr gut zu machen. Es geht nicht mehr rückgängig zu machen. Aber ich kann lieben. Nicht, weil ich es kann, nicht, weil ich es hinbekommen habe, nicht, weil ich so stark bin, nicht, weil ich so geistlich bin, sondern weil ich erkannt habe, Gott liebt mich. Gott vergibt mir und daraus und dann auch dem anderen. Und ich kann anfangen zu lieben, auch diejenigen, die menschlich gesehen es nicht verdienen. Wenn Gott mich liebt und diese Liebe nicht bedroht werden kann, liebt Gott nicht alle anderen, auch diejenigen, die er liebt, die ihn nicht kennen? Ich kann in dieser Welt nicht irgendwo hinfahren und sagen, okay, diese Leute, die liebt Gott nicht. Das gibt's nicht. Wenn Gott mich liebt und diese Liebe nicht bedroht wird, egal was kommt, egal was ich getan habe, dann liebt er doch die anderen auch. Und wenn ich von Gottes Liebe ergriffen bin, erkenne ich da nicht auch, dass er die Leute liebt und dass diese Liebe kennenlernen sollten? Die Liebe Gottes befähigt mich, die Not der Menschen zu sehen. Die Liebe Gottes befähigt mich, die zu lieben und so zu lieben, dass ich mich investieren will, dass sie das Evangelium hören, dass sie diese Liebe Gottes auch kennenlernen. Manchmal ist es, ich gehe, manchmal hat es mehr mit Beten zu tun, mit anderen bewegen, mit Spenden, es gibt so viele Wege, wie man in Mission und Evangelisation beteiligt sein kann. Aber es ist letztendlich die Liebe Gottes, die mich befähigt. Und ich möchte einfach uns allen einladen, dass wir sagen, ich will diese Liebe Gottes näher kennenlernen. Ich will es näher kennenlernen, diesen Baum, der nicht bedroht werden kann, der über tausende Jahre schon steht. Eine Liebe, die uns tief ergreifen kann und uns dann auch verändern kann. Ich möchte beten.